Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum letzten Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Wir haben uns ein Semester lang mit Gesellschafts- und Kulturkritik beschäftigt. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester solche Vortragsreihen im Studium Generale. Wir sind in der 20. Folge inzwischen und bald ist sie schon vorbei. Sollten Sie was verpasst haben, dann können Sie von den 20 Vortragsreihen, die bisher liefen, über 200 Vorträge im Ton finden auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz, wenn Sie zu den Studiengängen Kommunikationsdesign gehen und dort Vortragsreihen im Studium Generale anklicken, dann finden Sie diese ganzen Vorträge im Ton dokumentiert und können Sie hören, herunterladen, irgendwo zum Entspannen, Einschlafen oder was auch immer benutzen und das alles ganz kostenfrei. Heute Abend haben wir einen Vortrag vor uns, der sich mit Sprache und Kritik beschäftigen wird und wir haben zu Gast als Referent Professor Dr. Volker Friedrich. Er lehrt an der Hochschule Konstanz. Na ja, gut. Also, ich freue mich, dass Sie auch am letzten Abend so zahlreich gekommen sind und erzähle Ihnen heute etwas über Liken und Sinn machen, über Sprache und Kritik. Verehrte Damen, werte Herren, wann standen Sie zuletzt an einem Information Desk oder einem Seminar Counter, um mit dem Counter Officer oder war es der Chief Digital Officer, anyway, darüber zu talken, ob die Papers downgeloadet werden können, nach einem Login, versteht sich, für den das Passwort vom Vice President persönlich, himself also, vergeben wurde, nahezu freehändig. Denn er hat, as ever, ein Smoothie in der einen und sein Handy in der anderen Hand. Vielleicht war es aber auch kein Smoothie, sondern Coffee to go. Ein paar Sätze fielen bei diesem Kickoff sicher über die Playoffs der Champions League. Sie versprachen sich schließlich einen Quick Win, wenn sie ein wenig Smalltalken, nicht wahr? Sterblichkeit ist ein evolutionärer Vorteil. Es ist gut, wenn man das irgendwann nicht mehr mitbekommt. Und nun kommt die Nachricht des Abends, verehrte Damen, werte Herren. Die Welt ist schon untergegangen, wir haben das nur noch nicht gecheckt. Nun gut, meinen Vortrag habe ich heute Abend überschrieben mit Liken und Sinnmachen über Sprache und Kritik. Ich werde Ihnen einige Überlegungen vorstellen, mal heiter, melancholisch, ironisch, mal sachlich und argumentativ, also rhetorisch, ab und an auch philosophisch, also schmerzlich, und das wäre womöglich dann ein guter Zeitpunkt, auseinanderzugehen, falls Sie denn nichts fragen oder anmerken wollten. Und Sie, die Herrschaften aus den ersten Reihen, werden ihm, Herrn Professor Friedrich, das zugestehen, wenigstens am letzten Abend dieser Vortragsreihe möchte er vornehmlich Fragen und Diskussionsbeiträge der studentischen Hörer vornehmen. Mal gucken, ob es klappt. Das erste Kapitel meines Vortrags ist überschrieben mit Liken und Sinnmachen geht an einem bisschen denglisch die Welt zugrunde. Manche von Ihnen haben sich das womöglich noch nie angesehen, viele von Ihnen womöglich schon. Die Firma Facebook betreibt im Internet ein Portal, das den Nutzern von der Privatperson bis zum Unternehmen erlaubt, sich öffentlich darzustellen. Die Darstellung ist nicht statisch, sondern kann fortwährend ergänzt werden um Texte oder Bilder. Sollten Sie zu den Facebook-Selbstdarstellern gehören, dann können Sie zu jeder Zeit der Welt mitteilen, was Sie justament denken, falls Sie denken, was Sie empfinden, was Sie berührt oder nicht, wo Sie sich befinden und was Sie dort machen. Das möchte die Welt nämlich unbedingt wissen. Leser einer solchen Selbstdarstellung auf dem Portal Facebook können wiederum Beiträge in Worten kommentieren, durch eigene Bildbeiträge ergänzen oder liken. Liken bedeutet, dass ein Leser auf ein Symbol klickt, das eine Hand mit einem nach oben gereckten Daumen zeigt. Gemeinhin freuen sich die Selbstdarsteller darüber, dass sie oft geliked werden. Im Marketing, das, falls Sie es nicht wissen, zu Deutsch Absatzförderung bedeutet, glaubt man, an vielen Likes ablesen zu können, ob ein Produkt beliebt ist, eine Werbebotschaft platziert werden konnte oder ein Unternehmen ein positives Bild von sich in die Öffentlichkeit hat tragen können. Mögen, gern haben, gut finden, annehmen, akzeptieren, bevorzugen, loben, gutheißen, achten, schätzen, preisen, wertschätzen. Was davon meinen wir, wenn wir etwas liken? Woher sollen wir das wissen? Mögen die Facebook-Nutzer diese Frage beantworten. Warum sollten wir uns darüber Gedanken machen? Ja, warum sollten wir uns darüber oder überhaupt Gedanken machen? Und warum sollten wir uns um Genauigkeit in der Sprache bemühen, wenn wir uns keine Gedanken machen wollen? In dem Zusammenhang zitiere ich gern den großen Satiriker Karl Kraus, der schrieb: Es genügt nicht, sich keine Gedanken zu machen, man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. In der Überschrift zu meinem Vortrag habe ich ein weiteres Beispiel angeführt, den Ausdruck Sinn machen. Den können Sie jeden Tag in Zeitungen finden oder in Rundfunksendungen hören, in wissenschaftlichen Texten lesen und in öffentlichen Reden und politischen Debatten vernehmen. Was ist daran auszusetzen? Die Wendung Sinn machen hat es früher im Deutschen nicht gegeben, was noch kein Argument wäre. Woher kommt diese Wendung? Es ist eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen. Ich male mir den Import dieser Wendung gerne so aus. Es war einmal ein Hinterbänkler des Deutschen Bundestages, der durfte nach Amerika reisen. Und dort hörte er von seinen amerikanischen Politikerkollegen die Wendung to make sense. Und dann hatte er eine Eingebung. Seitdem sagte er nicht mehr, bei der aktuellen Haushaltslage ergeben Steuererhöhungen einen Sinn oder sie haben Sinn oder sie sind sinnvoll. Denn in diesen Wendungen klingt noch an, dass Sinn etwas ist, was durch einen Redner zugeschrieben wird. Unser Hinterbänkler, vielleicht war er auch Finanzminister, sagte nunmehr und fürderhin, Steuererhöhungen machen Sinn. Und damit wird die Sinnhaftigkeit den Steuererhöhungen nicht mehr zugeschrieben, sondern die Steuererhöhungen bringen den Sinn selbst hervor, womit sie losgelöst werden von einer Meinung, einer Zuschreibung, sie werden objektiviert. Vielleicht ist es so gewesen, jedenfalls macht heute alles Sinn. Liken und Sinn machen geht an einem bisschen denglisch die Welt zugrunde. Die Frage ist natürlich leicht zu beantworten. Die Welt geht an Sprachsünden nicht zugrunde. Sie verkraftet das. Aber verkraften wir das? Was in uns könnte Schaden nehmen, wenn wir auf unsere Worte nicht achten? Keine Antwort auf diese Frage jetzt, vielleicht ergibt sie sich am Ende. Versuchen Sie einmal über irgendetwas nachzudenken ohne Worte. Versuchen Sie es lieber nicht. Sprache und Denken hängen zusammen, das ist unstrittig. Die Sprache erlaubt uns einen Zugang zur Welt, die Deutung von uns selbst, unserer Welt und der Welt schlechthin. Sprache schafft uns Möglichkeiten, die Welt nicht nur zu deuten, sondern sie zu gestalten. Vor allem auch in der Gemeinschaft im Austausch zu gestalten. Wenn somit aber Sprache für Inhalte in dieser Welt sorgt, dann wird es auch von Bedeutung sein für die Gestaltung der Welt, wie wir sprechen, wie wir mit Sprache umgehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie solche Prozesse der Weltdeutung und Weltgestaltung per Sprache sich heutzutage im beruflichen Alltag niederschlagen und für das Selbstverständnis einer Organisation genutzt werden können. Und was dabei schiefgehen kann, wenn man sich zu wenig Gedanken macht über die Sprache selbst, über ihre Möglichkeiten, Inhalt und Form zugleich zu sein. Und so kommen wir zum nächsten Kapitel, das da sündig nüchtern heißt, Sprachkritik als Stilkritik, Beispiele für Sprachsünden. Das Beispiel, das ich Ihnen dafür gebe, ist die Institution, in der wir uns befinden, die Hochschule Konstanz. In einem sogenannten Strategieprozess wollte die Leitung für diese Hochschule ein Selbstverständnis und Werte formulieren, unter Beteiligung von Vertretern der verschiedenen Mitarbeitergruppen an dieser Hochschule und begleitet durch einen Experten für solche Identitätsprozesse. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie so etwas vonstatten geht, in langen Diskussionen, aufgelockert durch die Kreativität kitzelnde Übungen, machen sich die Beteiligten daran, auf Pinnwände viele gelbe Zettel zu kleben und zu sortieren, Zettel, auf denen sie Begriffe geschrieben haben, die ihnen wichtig oder treffend erscheinen. In den ersten Runden dieses Prozederes versuchen diese Gruppen, die oft von ihrer beruflichen Herkunft und der akademischen Sozialisation her betrachtet heterogen sind, ein Selbstverständnis der Institution festzuhalten, was diese Einrichtung denn ausmache. Da werden dann Substanzwerte und Kernwerte gesammelt. Und Sie merken schon, die Sprache derjenigen, die solche Identity-Prozesse begleiten, orientiert sich an Begriffen, die man in der Wirtschaft nutzt, wenn man über Unternehmenskultur und Ähnliches redet. Durch solche Vorgehensweisen, also dem mal fröhlichen, mal anstrengenden Suchen nach treffenden Begriffen, versucht man vorzustoßen zu den sogenannten Differenziatoren, also den Merkmalen, die ein Unternehmen von einem anderen, einem Konkurrenten unterscheiden. Auf unsere Hochschule übertragen sollen also die Differenziatoren unsere Werte benennen, für die wir stehen und die uns von anderen Hochschulen differenzieren. In dem mehrmonatigen Strategieprozess hat sich unsere Hochschule auf folgende 7 Werte und Differenziatoren festgelegt. Ich gebe sie wieder. Sprudelnd, visionär, lebensnah, respektvoll, grenzenlos, authentisch. Der Hochschulpräsident äußerte sich öffentlich so darüber, Zitat, die Werte gelten als Wegweiser und schaffen Orientierung für unser Handeln. Sie beinhalten eine Vielzahl von Merkmalen, die eine weitere Profilschärfung auch gegenüber anderen Hochschularten zulassen. Unterziehen wir die 7 genannten Begriffe einer Sprachkritik. Was unter dem Begriff Wert verstanden wird, füllt Lexika und hängt sehr von der Disziplin ab, in der der Begriff benutzt wird. Die Juristen verstehen darunter etwas anderes als die Volkswirte oder gar die Philosophen und Ethiker. Im alltagssprachlichen Sinne verknüpfen wir den Begriff Wert zumeist mit moralischen und ethischen Vorstellungen. Gemeinhin werden Werte dieser Natur in der Alltagssprache in Substantiven gefasst. Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Sicherheit und so weiter. Es darf wohl vermutet werden, dass diese alltagssprachliche Auffassung, die Nähe zu ethischen und moralischen Vorstellungen, sich in diesen 7 Werten der Hochschule Konstanz wiederfindet. Die genannten 7 Differenziatoren, sprudelnd, visionär, lebensnah, respektvoll, grenzenlos, authentisch, sind vom Worttyp her Adjektive, Eigenschaftsworte, keine Substantive. Ihre Bedeutung ist nicht festgelegt, sondern offen. Es sind, wie die Linguisten das nennen, rein intentionale, also deutungsoffene, zu interpretierende Begriffe, deren Bedeutung sich durch den jeweiligen Gebrauch in einer Situation ergibt. Also nochmals, wir haben es mit intentionalen Adjektiven zu tun, deren Bedeutung entsteht im Gebrauch und zwar nicht eindeutig, sondern konstant variabel. Intersubjektive Verständigung, zwischenmenschliche Verständigung über solche Begriffe entsteht also immer nur situativ, wenn überhaupt. Das geht so weit, dass die Bedeutung solcher Begriffe auch für ein Individuum durch den Gebrauch entsteht, sich also stets wandeln kann. Was Sie unter respektvoll verstehen heute und jetzt in dieser Situation, kann etwas ganz anderes sein als morgen, wenn Sie von mir aus Streit am Arbeitsplatz haben. Daraus folgt für die Werte der Hochschule Konstanz, dass sie an sich nichts sagen. Sie sagen natürlich jedem etwas, nämlich das, was er mit diesen Worten in einer Situation gedanklich verknüpft. Vor diesem Hintergrund erscheint es optimistisch, wenn der Hochschulpräsident annimmt, diese Werte könnten als Wegweiser gelten und schafften Orientierung für unser Handeln. Als Angehöriger dieser Hochschule stellt sich bei mir diese Orientierung offen gestanden nicht recht ein. Ich weiß schlichtweg nicht, was gemeinschaftlich festgelegte Bedeutung dieser Werte denn sein könnte. Wenn der Hochschulpräsident betont, dass diese Werte eine Vielzahl von Merkmalen beinhalten, hat er ohne Zweifel recht. Ironisch könnte man sagen, wir haben uns für eine unscharfe Formulierung und für deutungsoffene assoziative Begriffe entschlossen. Wenn der Hochschulpräsident daraus aber schließt, dass dieser Umstand, Zitat, eine weitere Profilschärfung auch gegenüber anderen Hochschularten zulasse, dann steht das in einem logischen Widerspruch zu der Unschärfe der Begriffswahl. Nun könnte der Hochschulpräsident mich Querulanten darauf hinweisen, dass diese sieben Werte ja eingehender erläutert werden. Schauen wir uns beispielhaft die Erläuterung zu dem Wert authentisch an, so wie sie sich in Dokumenten der Hochschule finden. Authentisch. Zitat: Wir sind in der angewandten Wissenschaft verwurzelt, wir leben, was wir sagen, wir wissen, wo wir hinwollen. Auch hier könnte man wieder die Sprache inhaltlich untersuchen. Zum Beispiel naiv fragen, was unter angewandter Wissenschaft eigentlich zu verstehen sei, wann sie denn unangewandt wäre. Man könnte pessimistisch reagieren. Vielleicht ist es besser, wenn man nicht lebt, was man sagt. Man könnte kabarettistisch reagieren und spotten. Wir wissen, wo wir hinwollen, wir schaffen es nur nicht. Man könnte diese Erläuterung auch einer redaktionellen Überarbeitung unterziehen und aus wo wir hinwollen ein wohin wir wollen machen. Aber um solche Aspekte geht es mir nicht. Damit kein falscher Eindruck entsteht, mir ist es an dieser Stelle wichtig, all denen, die sich an diesen Strategieprozess nach Kräften eingebracht haben, meinen Respekt zu zollen. Mir geht es einfach darum, mit den Mitteln meiner Lehr- und Forschungsgebiete, dem Schreiben, der Rhetorik, der Philosophie, an diesem Beispiel Ihnen, verehrte Damen, werte Herren, vor Augen zu führen, wie man ganz konkret Sprachkritik ausüben kann. Deshalb möchte ich dieses Beispiel, die Werte der Hochschule Konstanz, noch für weitere sprachkritische Ansätze nutzen. Der eine Ansatz wäre nun nur ein stilistischer Hinweis, der uns aber Anlass geben kann, über Gesellschafts- und Kulturkritik nachzudenken. Diese Werte, der Prozess, in dem sie hervorgebracht wurden, lehnen sich an Sprachstile an, die in der Wirtschaft zu finden sind. Der stilistische Trick dort ist es, Bedeutungsfülle zu suggerieren, indem man deutungsoffene, assoziative Begriffe wählt und um augenscheinlich kernige Aussagen ergänzt. Die Verhaltensregel dafür könnte lauten: Täusche Inhalt vor, indem du deinem Gegenüber möglichst viel Spielraum für Assoziationen lässt. Er wird dann annehmen, hinter der Sache stecke viel, sie habe Gehalt. Diese Stilistik wird traditionell zugespitzt von Leuten, die in Glaskugeln schauen, um die Zukunft vorherzusagen, die Horoskope schreiben oder Sekten führen. Ich weiß, das klingt nun sehr sarkastisch und böse, mir geht es aber im Kern nach wie vor um eine stilistische Analyse. In der Szene der Unternehmensberatung finden wir diese Stilistik häufig. Nichtssagende Begriffe, die keine Werte sind, werden als Werte verkauft. Ein weiterer Ansatz für eine Sprachkritik wendet sich den Inhalten zu und denkt sie zu Ende. Wenn diese Werte Differenziatoren wären, uns also unterschieden von anderen Hochschulen, dann dürften andere Hochschulen von sich nicht behaupten, sie vertreten Werte wie Respekt, Lebensnähe oder Authentizität. Können wir das ernstlich behaupten? Wäre das respektvoll? Ach, Herr Friedrich, nehmen Sie das doch nicht so genau. Doch, ich nehme das genau. Und ich wünsche mir und uns, dass eine Bildungseinrichtung das genau nimmt, denn Bildungseinrichtungen sollten sich besonders zu Kritik und Selbstkritik verpflichtet sehen, da sie schließlich den gesellschaftlichen Auftrag haben, gebildete, also kritische Menschen hervorzubringen. Die Kritik an diesen Werten habe ich in der Hochschule geäußert, auch gegenüber dem Hochschulpräsidenten, gegenüber Prozessbeteiligten und gegenüber dem Experten, der diesen Prozess begleitet und moderiert hat. Warum ändert eine Kritik dann nichts? Ab einem gewissen Punkt werden in Gruppenprozesse eigendynamisch. Dann wird es enorm schwer, sich einzugestehen, dass man auf ein falsches Pferd gesetzt hat. Und wenn man selbst für sprachliche Phänomene nicht sonderlich sensibilisiert ist, und das ist man nicht zwingend an einer Hochschule, die ihre Schwerpunkte zu Recht auf technische und wirtschaftliche Fächer legt, dann fällt einem das, was ich an Kritik angeführt habe, gar nicht auf und man misst dem auch keine große Bedeutung zu. Die Führungspersonen fürchten womöglich einen Autoritätsverlust, nehmen sie von solch einem Prozess Abstand. Ein Experte, dessen Methoden kritisiert werden, sieht keinen Anlass, sie zu hinterfragen, da die Kritik daran ja nur eine Minderheitenmeinung spiegelt und er, der Experte, diese Methoden doch bislang nutzen konnte, um erfolgreich am Markt zu agieren. Und Erfolg gibt einem ja schließlich Recht. Nochmals bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich kritisiere diese Institution nicht, um sie verächtlich zu machen. Ja, mir tut es persönlich mit meinem Weltzugang weh, in einer Institution zu arbeiten, die sich für diese Expertise nicht sonderlich interessiert und sich nicht scheut, sich bei Vertretern meiner Zünfte, naja, nahezu schon lächerlich zu machen. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Heute Abend erzähle ich Ihnen das, um zu zeigen, wie aus sprachkritischer Warte Prozesse schiefgehen können. Sogar an Orten, in denen man eine höhere Kompetenz, eine größere Sensibilität für Sprache vermuten dürfte. Ein weiterer Grund, dieses Beispiel zu wählen, ist, wenn man sich über Kritik äußert, sollte man auch schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit nicht allein vor fremden Türen kehren, sondern vielleicht auch mal vor der eigenen. Viele Neuerungen in der Sprache schlagen sich nicht allein in unserer Hochschule nieder. Früher sprach man von Studenten, heute nennt man sie Studierende. Die entsprechenden Änderungen im Landeshochschulgesetz und in den Vorschriften für eine geschlechtsspezifisch neutrale Sprache haben im Übrigen Folgen, die sich in anderen Werten niederschlagen, nämlich in Geldwerten. Die Studentenwerke, die sich nun landesweit Studierendenwerke nennen müssen, hat das satte Summen gekostet. Aber wenn dadurch die Welt besser werden würde, wäre es ja recht. Sie hören es heraus, ich habe so meine Zweifel, ob dadurch die Welt besser wird, aber mit meiner Sprachkritik an diesem Phänomen begebe ich mich auf ein gefährliches Terrain. So manche Verfechterin einer geschlechtsspezifisch neutralen Sprache führt ihren Kampf mit reichlich Testosteron im Blut. Um mich bei den Damen nicht allzu unbeliebt zu machen, beschränke ich meine Kritik an diesen Sprachneuerungen auf wenige Aspekte. Ich habe große Zweifel an der Annahme, die Sprache sei per se geschlechtsspezifisch und Ausdruck männlicher Dominanz. Aber diese Diskussion möchte ich in diesem Vortrag nicht führen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir das grammatische Geschlecht nicht mit dem natürlichen Geschlecht in Eins setzen sollten. Wie auch immer, schauen wir uns einmal ein paar Wortreihen an. Stehen der Student und die Studentin beieinander, sah man früher darin Studenten. Stehen heute der Studierende und die Studierende beieinander, sind das Studierende. Aus dem Busfahrer und der Busfahrerin müsste man analog wohl Busfahrende machen. In der Küche finden wir nicht mehr Köche, wenn ein Koch und eine Köchin dort arbeiten, sondern Kochende. Stilkritik könnte auch genutzt werden als Waffe gegen die Marotten einer Zeit. Aber verlassen wir dieses gefährliche Terrain, wenden wir uns von den Beispielen für Sprachsünden ab und hin zum nächsten Kapitel, das da heißt Sprachkritik als inhaltliche Kritik an Argumenten. Über eine Kritik der Sprache können wir zu einem genaueren Verständnis dessen gelangen, was wir tun, wie wir uns mit der Sprache Fallen im Denken stellen. Das ist ein altes Spiel, das Philosophen und Rhetoriker immer schon besonders intensiv betrieben haben. Und sie haben es nicht nur in konkreten Situationen erprobt, sondern daraus grundlegende Theorien und Methoden entwickelt, wie wir Argumentationen sinnvoll aufbauen und kritisieren können. Machen wir einen kurzen Ausflug in diese Theorien und Methoden. Bereits in den Anfängen der Philosophie beschäftigte man sich mit der Logik von Aussagen. Die klassische Form ist der sogenannte Syllogismus, und der bekannteste Syllogismus ist wohl der folgende. Sie kennen den. Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch. Die Schlussfolgerung ist, Sokrates ist sterblich. Diese ersten beiden Sätze, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, sind die Prämissen. Der dritte Satz, Sokrates ist sterblich, ist die Konklusion, der Schluss, die Schlussfolgerung. In der Aussagenlogik hat man untersucht, welche Regelhaftigkeit bei den verschiedenen Möglichkeiten festzustellen ist, Aussagesätze zu kombinieren. Aussagesätzen können wir Wahrheitswerte zuweisen. Der erste Satz ist nicht falsch, sondern wahr. Alle Menschen sind sterblich. Ich würde mal sagen, naja, bis auf Christen, die in einem Punkt eine Ausnahme, glaube ich, gemacht haben, stimmen dem Satz, alle Menschen sind sterblich, die meisten wohl zu. Wir können ihn als plausibel, als wahr ansetzen. Der zweite, Jesus ist auch sterblich gewesen, ich weiß, aber wiederauferstanden ist ein kleiner Konzeptfehler bei der Frage, ist jemand sterblich oder nicht. Wie auch immer, alle Menschen sind sterblich, kann wahr oder falsch sein, gehen wir davon aus, dass er wahr ist, dieser Satz. Sokrates ist ein Mensch, kann wahr oder falsch sein, gehen wir davon aus, dass er wahr ist. Bei einer Implikation, so nennt man diese Schlussfolgerung, ist es immer so, wenn die beiden Prämissen wahr sind, dass die Conclusio auch wahr sein muss, zwingend. Kenntnisse in der Aussagenlogik können uns helfen, unsere Argumente besser aufzubauen oder Argumente zu kritisieren. Allerdings sind viele der Fragen, die wir diskutieren, nicht eindeutig zu beurteilen. Es lassen sich nicht immer Aussagen treffen, die wir als wahr oder falsch einstufen können. Im Gegenteil, die meisten unserer Probleme, zum Beispiel in der Politik, lassen sich nicht eindeutig beurteilen. Können wir über diese Probleme trotzdem rational diskutieren? Das ist eine Kernfrage der Argumentationstheorie. Im Übrigen ist die Rhetorik genau darum schon immer bemüht. Sie ist die älteste Kommunikationswissenschaft und Argumentationstheorie. Das vielleicht nur als Randhinweis. Also, die Kernfrage der Argumentationstheorie, können wir über diese Probleme, die wir nicht eindeutig entscheiden können, in wahr oder falsch, können wir da trotzdem einen rationalen Diskurs führen? Die Argumentationstheorie versucht, Regeln für solch einen rationalen Diskurs zu entwickeln, wenn wir eben abwägen müssen, aber eben nicht mehr eindeutig entscheiden können. Da die Welt nicht nur in Schwarz-Weiß daherkommt, sondern viele Zwischentöne hat, ist dieses Anliegen der Argumentationstheorie, einen rationalen Diskurs zu ermöglichen, wesentlich für demokratische Debatten. Ich glaube, das leuchtet unmittelbar ein, dass wir da solche Kenntnisse gebrauchen können. Aber schauen wir einmal Details an. Wie können uns Kenntnisse aus der Argumentationstheorie helfen? Gemeinhin tragen wir in Diskussionen unsere Argumente nicht mit all ihren Elementen vor. Also dieser klassische Syllogismus kommt in Diskussionen relativ selten vor. Wir nützen vielmehr das, was Aristoteles ein Enthymem nannte, den verkürzten Schluss. Wir schließen auf etwas, das uns wahrscheinlich erscheint, nennen aber nicht alle Prämissen. Sie müssen vom Gegenüber gedanklich ergänzt werden. Machen wir uns das anhand eines Beispiels deutlich. Nehmen wir mal an, Sie möchten ein Konzert der Jazzsängerin Randy Crawford besuchen. Das war die Dame, die Ihnen zum Hereinlaufen ein kleines Ständchen gesungen hat. Also nehmen wir mal an, Sie möchten ein Konzert mit der Jazzsängerin Randy Crawford besuchen und eine Freundin davon überzeugen, sich Ihnen anzuschließen. Sie sagen zu der Freundin, Randy Crawford ist eine exzellente Sängerin. Diskussions- und Argumentationsbedarf entsteht nun nur dann, wenn Ihre Freundin fragt, wieso, warum. Wenn sie sofort einverstanden ist, brauchen Sie nicht mehr diskutieren und nicht argumentieren, ist klar. Aber in dem Moment, wo ein Einwand kommt, beginnt eine Argumentationskette. Nun sind Sie aufgefordert, zu begründen, warum Sie der Ansicht sind, Randy Crawford sei eine exzellente Sängerin. Vielleicht antworten Sie, Randy Crawford ist mit vielen exzellenten Jazzmusikern aufgetreten, zum Beispiel mit Joe Sample. Sie haben also eine Begründung angegeben für Ihre Aussage, Randy Crawford ist eine exzellente Sängerin. Dies wird aber von Ihrer Freundin nur dann als Begründung akzeptiert werden, wenn sie die nicht ausgesprochene, dahinterstehende sogenannte Schlussregel akzeptiert. Diese Schlussregel lautet, wer mit vielen exzellenten Jazzmusikern, zum Beispiel mit Joe Sample, aufgetreten ist, muss selbst auch exzellent sein, denn sonst würden diese Leute ja nicht mit dieser Person auftreten. Ja? Diese Schlussregel verbalisieren wir im Regelfall nicht. Die steht unausgesprochen im Raum und übt ihre Wirkung aus. Oder auch nicht. Es ist nämlich kein zwingender Schluss, wie die Sterblichkeit von Sokrates. Wir können die Schlussregel, die gerade genannte, anzweifeln und behaupten, die exzellenten Musiker spielen mit Randy Crawford nicht wegen ihrer Qualitäten als Sängerin, sondern weil sie der Manager von Randy Crawford dafür ordentlich bezahlt. Dann haben Sie also ein Argument gebracht, das die Schlussregel in Frage stellt. Und dann, naja, käme solch ein Einwand, würden Sie sich womöglich bemühen, dieses Argument zu entkräften, die nicht ausgesprochenen Prämissen und die Schlussregel dafür zu kritisieren. Also Argumentationen sind nicht mit einer Prämisse, Schlussregel, Conclusio zu Ende, sondern es ist im Grunde ein Prozess, der immer fortgesetzt werden kann. Und das ist ein Grund, warum Parlamente nach der Sommerpause auch wieder weitermachen. Es hört nicht auf. Aber womöglich ist es unnötig, weil Ihre Freundin sich durch die Begründung und die Nennung der Schlussregel hat überzeugen lassen. Schließlich ist Randy Crawford ohne Zweifel eine exzellente Sängerin. Nun gut, eine Kritik von Argumenten kann deren inneren Aufbau untersuchen, kann schauen, ob die einzelnen Bausteine eines Argumentes seine Prämissen zutreffend sind. Und die Kritik kann untersuchen, ob die Schlussfolgerungen, die man aus bestimmten Verknüpfungen der Teilargumente und der Prämissen zieht, korrekt und plausibel sind. Diese kritischen Methoden sind vor allem dann relevant, wenn die logische Struktur einer Argumentation offen liegt, wenn die Wahrheitswerte der Teilargumente überprüft werden können. Dann lässt sich sowas relativ gut machen, die Einzelargumente anzugehen. Unsere alltäglichen Argumentationen kritisieren wir, indem wir die Prämissen, die Schlussfolgerung und die Schlussregel explizit machen, also sie sozusagen aus dem nicht genannten hervorziehen und dann auf ihre Plausibilität, auf ihre Glaubwürdigkeit, ihre Überzeugungskraft hin prüfen. Das machen wir häufig mehr oder minder intuitiv. Gewöhnten wir uns an, das methodisch und systematisch zu tun und wären wir alle darin geübter, das wäre vielleicht auch etwas, was an einer Hochschule etwas geübt werden könnte, wären wir darin alle geübter, dann wäre das Niveau unserer öffentlichen Debatten vermutlich höher, weil wir leichter durchschauten, ob eine Argumentation schlüssig ist oder nicht. Neben dieser immanenten Kritik von Argumenten können wir sie auch in einen größeren Kontext einbetten und fragen, welche unausgesprochenen Voraussetzungen machen wir, wenn wir so vorgehen, wenn wir so denken, wenn wir so argumentieren? Um auch das mit einem Beispiel zu illustrieren, solche Voraussetzungen und Implikationen, wie man das in der Argumentationstheorie nennt, eines größeren Kontexts, sind im Falle der Hochschule Konstanz und ihrer Werte durchaus zu eruieren. Und ich meine argumentative Voraussetzungen, nicht psychologische oder persönliche. So können wir uns drei beispielhafte Implikationen, Voraussetzungen herausarbeiten und prüfen. Eine Voraussetzung, wenn man solch einen Prozess anstrengt, ist, in und für eine Hochschule Werte zu formulieren, das impliziert, dass das noch nicht oder nicht in ausreichendem Maße oder noch nicht spezifisch genug geschehen ist oder erneuert werden muss. Die Kritik an dieser Implikation könnte zum Beispiel lauten, es mangelt Hochschulen nicht an einer Einbettung in ein Wertgefüge. Das Wertgefüge gibt bereits der Gesetzgeber vor. So sind Hochschulen Bildungseinrichtungen, die demokratischen Werten verpflichtet sind, die einen Bildungsauftrag haben und so weiter. Allein diese Werte zu leben, wäre doch schon eine große Aufgabe. Also, es wäre eine Kritik einer Voraussetzung, die man macht, bevor man solch einen Prozess startet. Eine weitere Voraussetzung können wir uns anschauen. In und für eine Hochschule Werte zu formulieren, das impliziert, dass man sich selbst zuspricht, das zu können und über die entsprechenden Methoden dafür zu verfügen. Eine Kritik daran könnte lauten, über Werte zu reden soll natürlich auch denen offenstehen, die darin nicht geschult sind. Gleichwohl sollte man sich immer der Gefahr bewusst sein, die allen Laiendiskussionen anhaften kann, nämlich, dass sie aus Unkenntnis des vorhandenen Fachwissens in einer Verflachung enden können. Über Werte kann man fachlich gehaltvoller reden. Man sollte dafür eine angemessene Sprache finden. Wäre eine Kritik an dieser Implikation. Schauen wir uns noch eine dritte Voraussetzung an, die dahinter steckt. Sich über Werte von anderen zu differenzieren, zu unterscheiden, setzt voraus, dass das nötig wäre. Sonst muss man es ja nicht tun. Kritik an dieser Idee. Der Wunsch, sich zu differenzieren und sei es auch nur dadurch, dass man eine Differenz behauptet, ist unter anderem ein Resultat des Wettbewerbsdenkens. Eine Bildungseinrichtung in einem demokratischen Staat könnte auch sagen, wir tragen genau die Werte mit, die unseren Staat ausmachen. Das wäre dann keine Argumentation auf der Basis eines Wettbewerbsdenkens, sondern auf einer politischen Basis. Und man könnte als staatliche Einrichtung tatsächlich auf die Idee kommen, dass politische Argumente wichtiger wären als wirtschaftliche. Und wenn es denn wirklich um eine Profilschärfung gehen muss, womöglich entsteht die Profilschärfung einer Hochschule viel stärker durch die Personen, die in ihr und nach außen wirken, als durch proklamierte Werte. Nun gut, kommen wir zum Schlusskapitel, das überschrieben ist mit philosophische Aspekte von Sprache und Kritik. Dieses Kapitel müsste seiner Bedeutung gemäß eigentlich besonders ausführlich ausfallen. Aber das wird hier unseren Zeitrahmen sicher sprengen. Vielleicht mögen Sie es in der Diskussion noch ein bisschen vertiefen. Ich möchte jetzt nur einmal eine Frage aufnehmen, warum wir uns denn überhaupt über stilistische Fragen Gedanken machen sollten. Eine erste Antwort: Vielleicht sollten wir das aus einem sehr einfachen Grund, der sich in einem einfachen Satz sagen lässt. Es ist nicht egal, was wir sagen und wie wir es sagen. Es ist zum Beispiel nicht egal, was wir zu Terroranschlägen sagen, wie wir vor solch einem Hintergrund darüber reden, wie wir mit der Redefreiheit umgehen sollten. Ich möchte Ihnen da etwas zum Anhören kurz vorlaufen lassen. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Nämlich ein paar Sätze, die vor etwa einem Jahr nach den Anschlägen in Paris auf Charlie Hebdo der Schriftsteller Salman Rushdie bei einem Vortrag an der University of Vermont geäußert hat. Hören wir mal rein.
And now, the moment somebody says, yes, I believe in free speech, but I stop listening. You know, I believe in free speech, but people should behave themselves. I believe in free speech, but we shouldn't upset anybody. I believe in free speech, but let's not go too far. The point about it is the moment you limit free speech, it's not free speech. The point about it is that it's free. You can dislike Charlie Hebdo, you know, not all their drawings are funny. You can dislike, but the fact that you dislike them has got nothing to do with their right to speak.
Falls es zu schnell ging, übersetze ich die Sätze von Salman Rushdie für Sie ins Deutsche. Er sagte, in dem Moment, da jemand sagt, ja, ich glaube an die Redefreiheit, aber höre ich auf zuzuhören. Ich glaube an die Redefreiheit, aber die Leute sollten sich benehmen. Ich glaube an die Redefreiheit, aber wir sollten niemanden verstimmen. Ich glaube an die Redefreiheit, aber wir sollten nicht zu weit gehen. Entscheidend ist, sagt Rushdie, in dem Moment, da man Redefreiheit einschränkt, ist es keine Redefreiheit mehr. Entscheidend ist, dass sie frei ist. Sie müssen Charlie Hebdo nicht mögen, nicht alle Zeichnungen darin waren komisch. Sie können sie ablehnen, aber die Tatsache, dass sie ablehnen, hat nichts zu tun mit deren Recht zu reden. Soweit Salman Rushdie, und ich weiß nicht, wie weit Ihnen das bekannt ist, ob das überhaupt noch bekannt ist, der Mann weiß, wovon er gerade spricht. Womöglich ist es nicht allen klar, wer Salman Rushdie ist, vielleicht haben die Jüngeren das nicht mehr präsent. Salman Rushdie wurde 1989 von Ayatollah Khomeini mit einer Fatwa zum Tode verurteilt, aufgrund eines Romans, den er verfasst hat, die satanischen Verse. Rushdie war an diesem Tag, an diesem Abend, als die Fatwa ausgesprochen wurde, mit seiner Frau im Theater, kommt heraus, geht die Treppen hinunter zur Straße. Eine BBC-Reporterin steht vor ihn und sagt, Herr Rushdie, Sie sind zum Tode verurteilt worden. Was halten Sie davon? Was machen Sie jetzt? Er sagt, ich fahre nach Hause. Er fuhr nach Hause und kam nicht mehr in sein Haus, weil dort bereits der Geheimdienst stand und ihn mitgenommen hat. Die haben das sehr ernst genommen, diese Bedrohung, und haben gesagt, Sie können hier in diesem Haus nicht mehr leben. Sie sind gefährdet und müssen untertauchen. So war es dann. Er ist etwa 10 Jahre abgetaucht, hat im Untergrund gelebt, immer beschützt von Fachkräften der Polizei. Dass das nötig war, hat man gesehen. Es kamen Leute zu Tode im Zuge dieser Fatwa, eher nicht, aber ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Details ganz genau wiedergebe, aber im Kern sind sie genau. Vielleicht ist es nicht der italienische Übersetzer, sondern der japanische, aber legen Sie mich da nicht fest. Wenn ich es richtig erinnere, ist der italienische Übersetzer niedergestochen worden, der norwegische Verleger ist angeschossen worden und der japanische Übersetzer ist erschossen worden. Also die haben das schon sehr ernst gemeint mit dieser Fatwa. Sie ist nie aufgehoben worden. Sie besteht nach wie vor. Nach 10 Jahren im Untergrund hat Salman Rushdie gesagt, ich halte das nicht mehr aus und ich will nicht mehr so leben. Ich will mich nicht mehr verstecken müssen. Und trägt jetzt das Risiko selbst. Die Geheimdienstleute haben dann gesagt, okay, dann können wir sie nicht mehr schützen, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen. Im Moment scheint es so zu sein, dass er sich relativ frei bewegen kann. Ich war im November bei einer Lesung in München. Da waren die Sicherheitsvorkehrungen für meine Wahrnehmung überraschend gering. Sie waren da, aber dezent. Und die Lesung war angekündigt. Es war nicht eine kurzfristig angesetzte. Also wer ihm da hätte ans Leder wollen, hätte das vielleicht schaffen können. Wie auch immer, wenn Sie sich dafür interessieren. Leider wird Salman Rushdie genau wegen dieses Todesurteils diskutiert und nicht wegen der Bücher, die er geschrieben hat. Dabei ist das genau falsch rum. Ja. Diese Bücher sind Weltliteratur. Sein letzter Roman zum Beispiel, den kann ich Ihnen sehr empfehlen. Das ist wirklich große Literatur. Aber dieser Autor, das ist vielleicht das größte Unrecht, was ihm geschehen ist in dieser ganzen Geschichte, wird nicht wegen seiner literarischen, künstlerischen Werte wirklich wahrgenommen, zum Teil wahrgenommen, sondern primär eben wegen dieser Todesdrohung. Also, wenn der gefragt wird, was Redefreiheit ist, ich glaube, der weiß es aus eigenem Erleben ziemlich gut. Und ja, er sagt, in dem Moment, wo wir sie einschränken, ist es keine mehr. Sollte uns vielleicht zu denken geben, wenn wir über solche Situationen diskutieren. Zur Kritik an der Gesellschaft, an der Kultur, an unserer Zeit gehört, im Kleinen wie im Großen, dass man nicht sagt, yes, I believe in free speech, but, ja, ich glaube an die Redefreiheit, aber. Die Redefreiheit ist nicht nur als ein Recht zu verstehen, Kritik zu üben. Auch dieses Recht verkümmerte, machte niemand Gebrauch davon. Die Redefreiheit legt uns Pflichten auf. Unter anderem die Pflicht, es genau zu nehmen mit dem, was wir sagen, was unsere Sprache leisten kann und was nicht. Auch darum sollten wir uns über unsere Sprache Gedanken machen und vielleicht nicht alles mitmachen und darauf achten, wie wir etwas sagen, wie etwas gesagt wird. Stilistik ist Ethik, zumindest dann, wenn es um Argumente geht. Diesen Gedanken, Stilistik ist Ethik, diesen Gedanken leite ich her von den Stilqualitäten der klassischen Rhetorik. Dort wurde als bevorzugter Stil angegeben, man solle Klarheit wahren, Kürze, Einfachheit, Verständlichkeit, Angemessenheit der Sprache an das Publikum und an die Sache. Wie kamen die Rhetoriker auf diese Forderung an den Stil? Die Rhetorik ist ein Teil der Philosophie, und zwar der Teil, in dem es um Kommunikation, um Sprache, um Argumentation geht. In der Philosophie geht es immer auch um die Frage, was Wahrheit ist. Die frühen Rhetoriker der Antike, die sogenannten Sophisten, hatten auf die Frage nach der Wahrheit eine höchst moderne Antwort. Sie gingen davon aus, dass Wahrheit eine Funktion der Sprache ist, eine Funktion von Sätzen. Dass wir uns an die Wahrheit annähern können, dass wir aber nie sicher sein können, in ihrem Besitz zu sein. Dass wir deshalb immer um das beste Argument ringen müssen, unsere Einsichten, Absichten, Vermutungen durch gut gebaute und überzeugend vorgetragene Argumente plausibel machen müssen. Eine ähnliche Auffassung von Wahrheit finden Sie in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel bei Karl Popper. Und Sie finden bei ihm diesen Satz über Sprache und über Schreiben und Reden. Zitat: Wer es nicht einfach und klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er es klar sagen kann. Also da ist eine Unklarheit, ist zum einen mangelndes Arbeitsethos, man hat sich nicht genug Mühe gegeben, aber das geht noch einen Tick weiter. Klarheit, Einfachheit, Verständlichkeit, diese klassischen Stilqualitäten werden auf eine bestimmte Art zu einer ethischen Forderung. Sich zu vermitteln, Argumente verständlich zu machen und so zu formulieren, dass sie geprüft, nötigenfalls kritisiert und widerlegt werden können. Diese Art von Vermittlung ist ein ethischer Imperativ. Erst auf der Basis können wir zum Beispiel in einer Demokratie uns austauschen. Erst auf der Basis können wir Wissenschaft betreiben. Wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht klar, einfach, verständlich uns ausdrücken, entziehen wir uns sprachlich, durch einen sprachlichen Kritik, der Kritik durch Sprache. Und dann ist vorbei. Nun denn, also, es ist ein ethischer Imperativ, sich verständlich zu machen in den Argumenten und sie so zu vermitteln. Aber wie beklagte der schon zitierte Meister der deutschen Sprache, der Satiriker Karl Kraus, das Einzige, was ungestraft verletzt werden dürfe, sei die Sprache. Stilistik ist Ethik. Wer die Tragweite dieses Gedankens erfasst und würdigt, dem kann es nicht egal sein, was wir sagen und wie wir es sagen. Dabei geht es natürlich nicht um irgendeine politische Korrektheit in der Sprache. Es geht darum, dass wir unsere Argumente so vortragen, dass sie verstanden und kritisiert werden können. Also schließen wir den Abend, ohne dass er Sinn gemacht hat und ohne Likes, aber gern mit Ihrer Kritik. Ich danke für Ihre Geduld und freue mich auf Ihre Fragen. Dankeschön. Ja, bevor wir auseinandergehen, der Versuch, die jungen Leute ins Gespräch zu bringen. Da haben wir eine Frage und dann da eine. Wunderbar. Und da, meine Güte, ich bin entzückt. Bitte. Moderator Friedrich versucht jetzt wieder für die Aufnahme Ihre Frage zu wiederholen. Sie weisen darauf hin, dass ich diesen Wettbewerbsgedanken kritisch gesehen habe bei der Werteformulierung hier an der Hochschule und sagen, sei es nicht notwendig, diesen Wettbewerb, der unter Hochschulen zum Beispiel abgebildet in Rankings und so weiter zu sehen ist, sich dem zu stellen und das deshalb so zu machen. Ich würde jetzt gern den Ball zurückwerfen und Sie fragen, welche Implikationen stecken denn hinter Ihrer Annahme? Ja? Also eine Implikation würde ich vermuten ist, um Himmels Willen, wenn wir in Rankings nicht auftauchen, was wird denn dann aus uns? Das kann ich Ihnen sagen. Das, was wir schon sind. Es geht alles weiter. Ja? Rankings sind eine wunderbare Show des CHE, das Zentrum für Hochschulentwicklung, eine Ausgründung der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh. Manche böse Zungen sagen, das ist das Scientology der deutschen Hochschulpolitik seit 20 Jahren. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das könnte stimmen. Das ist eine Chimäre. Leider zieht der Zeitverlag mit und publiziert regelmäßig diese Rankings. Und mittlerweile, was ich überhaupt nicht verstehe, was ich wirklich nicht verstehe, also in der Wirtschaft kann ich es verstehen, weil die armen Manager mit ihren Zwängen alle Vierteljahr ihren Aktionären Rechenschaft abzulegen, ja, die haben an dem Punkt wirklich die sogenannte Arschkarte. Die müssen sich wahrscheinlich auf solche Wettbewerbsgedanken einlassen. Aber warum wir? Bildung ist kein Wettbewerb. Das ist albern, diese Annahme. Ja? Sie können an einer Schule, die absolut, um mal wieder beim Denglisch zu bleiben, hochgerankt ist, da können Sie studieren und aus ihrem Studium überhaupt nichts machen. Es sagt absolut nichts aus, was bei ihnen rauskommt. Ja? Und die Kennziffern, die da angesetzt werden, die müssen sich mal anschauen. Also bei solchen Untersuchungen sollte man immer die Methode der Untersuchung zuerst anschauen. Wie wird das gemacht? Das ist sozialwissenschaftlicher Blödsinn. Es haben sich mehrere Universitätssoziologie-Institute in Deutschland mal vor ein paar Jahren zusammengeschlossen, haben die Methoden dieser Hochschulrankings angeschaut und haben gesagt, es tut uns leid, das ist sozialwissenschaftlich absoluter Blödsinn, da kommt überhaupt nichts bei raus. Ja? Aber trotzdem werden sie immer noch geführt, trotzdem fühlen sich offenbar die Hochschulverantwortlichen genötigt, dem hinterherzurennen. Na, wenn sie es machen wollen, sollen sie es tun. Ich glaube, es ist Quatsch. Ja. Nee, die DFG hat mit den Hochschulrankings Gott sei Dank noch nichts zu tun. Aber wer weiß. Sagen Sie es nicht so laut. Wir hatten da eine Frage. Ich glaube, Sie, Herr Wiesner. Ja? Okay, also Sie fragen, ob die kritischen Anmerkungen zum Denglisch denn berechtigt seien. Ist es nicht tatsächlich hilfreich in einer globalisierten Welt, auf dem Weg hin zu einem utopischen Weltbürgertum, eine neue Lingua Franca, so hat man das früher genannt, zu haben, die da Englisch ist. Ja, wenn es denn Englisch wäre, hätte ich ja schon nichts dagegen oder nicht mehr ganz so viel. Ja. Aber schauen Sie, um das vielleicht zu verknüpfen mit der Frage vorher. Eine dieser Theorien, die heute in der Bildungspolitik, in der Hochschullandschaft eine Rolle spielen, ist, wir müssen englischsprachige Lehrveranstaltungen machen. Ja. Also da kommen Studenten, womöglich aus dem Ausland, an eine deutsche Hochschule und bekommen vielleicht sitzt da einer oder zwei in solch einer Gruppe, ja, und bekommen von einem deutschen Professor eine englische Vorlesung gehalten. Ich habe während meiner Promotionszeit in den USA eine gewisse Zeit verbracht. Ich habe Bücher aus dem Englischen übersetzt. Ich glaube, ganz schlecht ist es nicht. Aber die Differenziertheit, die ich heute versucht habe zu erreichen, werde ich in einer Fremdsprache nie erreichen. Vollkommen unmöglich. Ja? Und das Verständnis auf Ihrer Seite wird genauso wenig differenziert sein, es sei denn, Sie wären tatsächlich perfekt zweisprachig. Also, was soll das? Durch ein paar historische, wie soll man sagen, jetzt das klingt sehr sarkastisch, aber sagen wir mal, kleine Fehltritte der Deutschen im 20. Jahrhundert haben sie verhindert, dass sie selber zur Lingua Franca der Wissenschaft weiterhin zählten. Ja? Eigentlich waren sie es. Naturwissenschaft zum Beispiel vor den Nazis war international deutschsprachig. Das sind Zufälle, die geschichtlichen Weltläufe halt ergeben. Womöglich ändert sich das auch irgendwann mal. Ich habe nichts dagegen, ganz im Gegenteil, ich finde es gut, wenn Studenten, komisch, ich sage dieses Wort immer noch, wenn Studenten Fremdsprachen lernen, ja. Ich fände es zum Beispiel begrüßenswert, wenn unsere Studenten häufiger Auslandssemester machen würden. Ich versuche auch immer darauf hinzuweisen, diejenigen, die daran Interesse haben, wie sie sich das finanzieren können. Es ist mittlerweile so, dass es mehr, also die Töpfe, die man da anzapfen kann, nicht mehr ausgeschöpft werden, weil offenbar gar nicht so der große Drang danach ist, das zu tun. Aber das ist eine andere Thematik. Also, nein, ich glaube nicht, dass wir zu einer globalisierteren Welt kommen oder zu einem Weltbürgertum und gar Utopia. Thomas Morris ist heute, glaube ich, vor 500 Jahren mit seinem Utopia herausgekommen. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Welt Vielfalt verkraftet und davon profitiert und auch Vielfalt in der Sprache. Ich glaube allerdings nicht, dass eine Sprache es verdient und gar solch eine hochentwickelte, hochdifferenzierte, solch ein Kulturgut wie die deutsche Sprache es verdient, so undifferenziert behandelt zu werden, wie wir das heute tun. Und dass wir auch in solchen Institutionen wie dieser so wenig uns darum bemühen, auch nur einigermaßen unsere Muttersprache zu pflegen. Ich habe etwa mindestens fünf Jahre gebraucht, um dieser Hochschule klarzumachen, dass in dem Wort Studium Generale klein geschrieben wird. Ja, es ist einfach nur ein Adjektiv. Ja, mittlerweile schreibt jeder Adjektive groß, es ist gerade schick, ich weiß nicht warum. Sie merken, das frisst mich leicht an. Manchmal kann ich gar nicht so viel Blutdruckmittel nehmen, wie ich bräuchte. Jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Ich glaube, vor Ihnen war noch mal jemand links von Herrn Wies, kann das sein? War da noch eine Frage? Ja, genau, Frau Rudolf. Ja.
Ich habe rausgehört, weil ich das sagen, dass es gar nicht nötig wäre, diese Werte überhaupt nochmal zu formulieren. Aber meine Frage wäre jetzt, da Sie ja Kritik daran geäußert haben, wie diese Werte formuliert wurden, was denn Ihrer Meinung nach differenzierende oder sinnvollere Werte in dem Zusammenhang von der politischen Begrifflichkeit?
Also Sie sagen, Sie haben rausgehört, ich wünschte mir andere Formulierungen bei den Werten, die die Hochschule vorgenommen hat. Und was ich da für ein gutes Beispiel halte und wie man sich da differenzieren könnte. Nein, das habe ich so nicht gemeint. Ich habe bloß versucht zu zeigen, welche gedanklichen Voraussetzungen man macht, wenn man solch einen Prozess startet. Ja? Die Voraussetzung muss offensichtlich auch sein, wir bräuchten so etwas. Ich sage, nein, wir brauchen es gar nicht, es steht schon im Gesetz. Und über diese Werte des Gesetzes brauchen wir uns überhaupt nicht stellen. Die finde ich übrigens verdammt gut. Ich finde es gut, dass wir in einem demokratischen Staat leben. Ich glaube, es ist gut, dass wir einen Bildungsauftrag haben, der uns genau dazu verpflichtet, demokratische Staatsbürger aus ihnen zu machen, falls sie es noch nicht wären. Ja? Was brauchen wir da mehr? Wenn das nicht visionär ist, es ist, also ich stelle schon in Frage, dass das überhaupt nötig ist. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, wie können wir uns differenzieren? Ja, wie differenzieren wir uns? Natürlich durch das Fächerangebot, das wir haben und durch die Lehrenden, die hier arbeiten. Punkt. Das ist die Differenz. Ja? Und wie wir uns vielleicht differenzieren können, ist gar nicht so sehr in der Außendarstellung, sondern in der Innendarstellung. Es wäre zum Beispiel ein Differenzkriterium, sich zu überlegen, wie mache ich es den Lehrenden so von den Rahmenbedingungen her gut, dass sie so gute Lehrende wären, dass man sie von außen wahrnehmen kann. Wenn wir hier gute Forschung machen, wenn wir hier gute Lehre machen, dann spricht sich das rum. Ja? Das wird dokumentiert in den Publikationen, die man hat, was die Forschung leistet. Und das spricht sich rum unter den Studenten. Wie sind Sie auf den Studienplatz hier aufmerksam geworden? Natürlich haben Sie sich umgeguckt, natürlich haben Sie die modernen Medien, in denen wir uns ja alle selbst darstellen, angeschaut. Und Sie haben sich womöglich unterhalten mit Leuten, die hier schon studieren oder studiert haben und haben sich Empfehlungen geben lassen. Das ist das typische Prozedere, das zumindest zu einem Bachelorstudium kommt. Bei einem Masterstudium würde ich erwarten, dass Sie sich schon etwas mehr für die Inhalte interessieren. Vielleicht haben Sie sich angeguckt, was wird denn hier gelehrt? Wer steht denn für welche inhaltlichen Konzepte? Ja, und will ich das haben? Das ist so ziemlich der klassische Weg, sich zu orientieren bei einem Studium. Das wäre ziemlich wegweisend. Also wozu das? Ja, wozu das hat übrigens ziemlich viel Energie gebunden in dem Haus. Ne? Ist ja klar, so ein Prozess wird sehr aufwendig betrieben. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder Marketinggründe für diejenigen, die das machen. Ja? Also holen Sie sich ja nie einen Experten für sowas ins Haus. Ja? Der führt solch einen Prozess mit allem Pipapo durch, ist ja klar. Ja? Warum? Weil er damit normalerweise Geld bekommt, Wichtigkeit erlangt und sich natürlich auch ihnen positioniert. Das sei dem Experten gegönnt, aber wir müssen es ja nicht mitmachen. Die Zeit hätte man anders einsetzen können. Und das Geld, das da vielleicht auch reingeflossen ist, indirekt vielleicht auch anders. Vielleicht hätte man einfach nur ein paar Bücher mehr kaufen können. Nun gut, ich bin nicht ganz unparteiisch, gebe ich zu. Glaube, da war... Ja, Sie im Roten. Ob es in Deutschland keine Institutionen gibt, die die Verhunzung der deutschen Sprache versucht zu verhindern, wie in Frankreich die Académie Française, fragen Sie. In der Form nicht, und womöglich ist es auch ganz gut so. In dem Moment, wo Sie das an eine Institution delegieren, haben Sie vielleicht schon der Verhunzung das Bett gemacht. Ich glaube, schauen Sie sich an, was es da früher in Anführungszeichen für Institutionen gab. Das war eine der Aufgaben eines bestimmten Schriftstellertypus zum Beispiel. Ja? So ein Mensch wie Karl Kraus oder ein Kurt Tucholsky oder so, die haben sich um sowas gekümmert. Die haben da ziemlich aufgeräumt und haben das mit einer hohen intrinsischen Motivation getan und mit einer hohen Könnerschaft. Warum gibt es das in der Form nicht mehr? Weil es uns nicht interessiert. Ich glaube wirklich, dass diese Art von Diskurs und diese Art von Texten und diese Art von Sprachkritik heute kaum noch jemanden erreicht. Also wissen Sie, wir müssen fairerweise vielleicht uns ein bisschen entspannen und freundlich sein und sagen, gut, in der gesprochenen Sprache spielen die Regeln der Grammatik und manchmal auch der Ästhetik selten eine Rolle. Das ist völlig in Ordnung, wir reden halt so, wie der Schnabel uns gewachsen ist. Das ist in Ordnung so. Aber wenn wir eine Sensibilität verlieren in der geschriebenen Sprache, dann sehe ich da schon ein Problem, ja. Und ich bin mir sicher, dass wir, das ist jetzt nicht, um auf dieser Institution rumzuhacken, ja, das ist für mich nur ein Beispiel, sie ist typisch, nichts anderes. Sie ist nicht anders, schlechter oder besser als irgendeine andere Institution dieser Art, sie ist genau so, wie sie sind. Ich bin mir sicher, wenn Sie den E-Mail-Verkehr der Lehrenden an dieser Hochschule auf sprachliche Kompetenz hin untersuchen, werden Sie sehen, dass viele von uns enorme Schwierigkeiten haben. Mich eingeschlossen, ja? Obwohl das mein Lehrgebiet ist. Komisch. Selbstkritik. Also. Ich bin seit, glaube ich, 25 Jahren lehre ich an Hochschulen in Deutschland. Ich habe noch keine einzige Hausarbeit, Abschlussarbeit eines Studenten bekommen, die fehlerfrei war. Ja? Ich bin glücklich, wenn die Fehlerquote unter 4 bis 5 Fehlern pro Seite läuft. Das ist so. Das ist überhaupt keine Übertreibung. Das freut mich, ja, wenn das nur so wenig ist. Woran liegt's? Natürlich ist das, was jetzt gerade in Hochschulen so da ist, eine Lost Generation in Sachen Rechtschreibung, ist ja klar. Die haben mindestens 4 oder 5 Stufen der Rechtschreibreform in ihrer Schulzeit durchlitten. Da geht jede Peilung verloren. Ja. Wenn meine Mutter mit ihren 82, 83 Jahren einen Brief an eine Behörde schreibt, dann ist der picobello und fehlerfrei. Und die hat nicht diesen Bildungsabschluss. Also, wir lassen Akademiker aus Bildungseinrichtungen, und zwar, ich rede nicht von Leuten, die deutsche Sprache nicht als Muttersprache haben. Ich konzentriere mich jetzt nur auf Muttersprache. Wir geben Leuten einen akademischen Titel, die ihre eigene Muttersprache nicht beherrschen. Noch nicht mal in Schrift setzen. Das ist so. Das ist aber nichts Neues. Offensichtlich legen wir darauf keinen großen Wert. Da spielen ganz, ganz viele Momente rein. Sie können an dem zum Beispiel nicht nur ein von mir aus Misere der Bildung erkennen. Da sehen Sie auch, was technische Veränderungen in der Welt mit uns machen. Zum Beispiel hat sich die Art, wie wir schreiben, verändert. Ich bin mir sehr sicher, wenn wir unseren Studenten zum Beispiel vorschrieben, sie müssten ihre Seminararbeiten mit der Hand schreiben, wäre die Fehlerquote geringer. Warum? Langsamkeit. Ja? Wie schreiben Sie heute? Oder wenn, lassen wir das mit der Hand. Vorschlag, wir führen die Schreibmaschine wieder ein. Dazu gibt es, also das ist jetzt mein Forschungsgebiet, ja, Schreibforschung, dazu gibt es Untersuchungen. Wenn Sie an einer Schreibmaschine schreiben, haben Sie eine andere innere Haltung zum Schreiben, als wenn Sie am Rechner arbeiten. Der Rechner ist vollkommen liberal in einem schlechten Sinne. Ja? Sie können alles tun, jeder Fehler wird verziehen, er hat nie eine Konsequenz. Das ist natürlich an der Schreibmaschine oder wenn Sie von Hand schreiben anders. Da ist jeder Fehler sofort mit Konsequenzen verbunden. Sie müssen zum Teil nochmal von vorne anfangen. Wozu führt das, wenn Sie das verhindern wollen? Sie überlegen sich vorher, was Sie schreiben. Das ist übrigens auch beim Reden kein schlechtes Konzept, muss ich mir selbst oft sagen. Ja, da sehen Sie, was ein Technikwandel für eine Auswirkung hat, zum Beispiel auf solche Phänomene. Und da gibt es noch mehr Einflüsse. Das sind jetzt 2, 3, die wir benannt haben, aber es sind welche. Sie hatten eine Frage. Ja. Also Ihr erster Hinweis bezieht sich auf Finnland. Sie sagten, dass es in Finnland eine Entwicklung gibt, das Unterrichten von Handschrift abzuschaffen und nur noch Maschine schreiben, schon in der Grundschule zuzulassen. Das ist so, ja. Ich möchte das lieber nicht kommentieren. Die zweite Anmerkung, die Sie machen oder Frage, die Sie stellten, ist, was ich davon halten würde, wenn Doktorarbeiten künftig wieder auf Latein geschrieben werden müssten. Nicht, dass ich allzu viel Arbeit hätte mit dem Korrigieren von Doktorarbeiten, das geht an einem Fachhochschulprofessor etwas vorbei, weil wir ja kein eigenes Promotionsrecht haben und nur ab und zu mal vielleicht mitbetreuen können. Aber das wird mir natürlich eine Menge Arbeit ersparen, weil da könnte ich nicht mehr Prüfer sein. Ja? Mein Latein reicht dafür nicht aus. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Ich wäre schon ganz froh, wenn es mit dem Deutschen einigermaßen klappte. Jetzt habe ich ein bisschen den Überblick. Ja, bitte.
Ja, ganz kurz. Viele Schüler vom altsprachigen Gymnasium sagen hinterher, deutsche Grammatik haben wir im Latein gelernt.
Ja, Sie weisen darauf hin, dass viele Schüler eines altsprachlichen Gymnasiums, die das besucht haben, sagen, wir haben die deutsche Grammatik mit dem Latein gelernt. Ja, Latein hat schon viele positive Effekte. Ich glaube, dass es tatsächlich auch ein bisschen schult, Komplexität im Kopf zu vertragen und auszuhalten. Ja. Und dass es insgesamt grammatikalische Kenntnisse befördert, ist klar. Und abgesehen davon ist es natürlich immer auch eine ganz probate Basis, die romanischen Sprachen zu lernen, aber auch sich eigenständig sehr, sehr viele Fachbegriffe in den Wissenschaften zu erschließen, die natürlich fast immer aufs Lateinische und Griechische zurückgreifen. Also ich habe in meinem Philosophiestudium kein Griechisch gemacht. Ich habe es mir so weit selber beigebracht, dass ich die wichtigsten philosophischen Begriffe in Altgriechisch lesen und verstehen kann, aber keine griechischen Texte. Das bedauere ich ein bisschen, aber immerhin, das geht. Ja. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich tatsächlich häufig Schwierigkeiten, mir philosophische Fachtexte zu erschließen. Also es ist absolut hilfreich. Aber für sowas haben wir ja keine Zeit. Es ist viel sinnvoller, wenn die Kinder möglichst früh mit dem Rechner in Kontakt kommen. Ich habe 2006 hat mir dieses Bundesland, warum auch immer, mit 4, 5 anderen Leuten zusammen den sogenannten Landeslehrpreis verliehen. Und die Laudatio hielt damals der Hirnforscher Manfred Spitzer. Und der Manfred Spitzer kam gerade aus den USA zurück von einem Kongress und hielt jetzt also diese Laudatio bei dieser Landeslehrpreisverleihung. Und man sah dem Mann an, er hat keine gute Laune. Und dann machte er seine schlechte Laune zum Gegenstand des Vortrags und erzählte, warum er schlechte Laune hatte. Bevor er in die USA zu dem Kongress abgereist war, hatten seine beiden Töchter, Zwillinge offenbar, ihm vorgestellt ein Referat, dass sie in Biologie an der Schule halten sollten, 14 Jahre alt etwa die beiden Mädels. Und man muss wissen, der Spitzer ist Mediziner, Psychologe, Philosoph. Ich nehme mal an, dass er ein ganz klein bisschen das noch hinkriegt zu verstehen, was im Biologieunterricht in der, was weiß ich, 9. oder 10. Klasse so los ist. Er hat sich das angeguckt, was seine Töchter machen und war beruhigt und dachte, naja, das wird ein gutes Referat und die werden eine gute Note kriegen. Er kam zurück aus den USA und erfuhr, dass seine Töchter beide eine 5 bekommen haben. Die Begründung war, sie haben bei der Präsentation des Referats nicht das Softwareprogramm PowerPoint genutzt. Da ich mich gerade öffentlich äußere, sollte ich nicht sagen, was mir bei sowas einfällt. Ich habe da immer Fantasien, dass man auch Lehrer vielleicht standrechtlich erschießen dürfe oder so. Also das, wenn es so aussieht, ja, wenn sowas Kriterien sind, dann brauchen wir uns über gar nichts wundern. Es ist vielleicht ein natürlicher Prozess, dass man, je älter man wird, umso konservativer auftritt. Ich kann mich dem offensichtlich nicht entziehen. Aber gleichwohl, ich habe mittlerweile, obwohl ich von Schuldingen zugegebenermaßen nicht so viel verstehe, stelle ich mir die Frage, wäre es vielleicht sinnvoll, Schülern in der Grundschule beispielsweise überhaupt nie einen Rechner in die Hand zu geben, sondern einfach nur zu sagen, lernt anständig die kulturellen Basiskompetenzen, lernt Rechnen, Lesen und Schreiben. Und wenn ihr das könnt, dann können wir mal weitersehen. Ich glaube, ohne jetzt mich in irgendeiner Weise hervorheben zu wollen, ich glaube, meine Kompetenz im Umgang mit Computern ist nicht schlecht. Ich komme gut hin. Ja? Ich arbeite seit Anfang der 80er Jahre mit Rechnern und kriege das hin. Ich habe nie in meinem Leben auch nur einen einzigen Kurs besucht und das in der Schule beigebracht bekommen. Ich habe mir das immer selber beigebracht. Wie habe ich es mir selber beigebracht? Weil ich einigermaßen lesen kann, weil ich notfalls in ein Handbuch reingucken kann und weil ich in der Lage bin, einigermaßen logisch zu denken. Ja? Da diese Apparate ja eigentlich relativ dumme Logikmaschinen sind, kann man sich mit etwas Logik deren Prozesse und Aufbau sehr, sehr einfach aneignen. Da braucht man wirklich nicht, ich will nicht sagen gegen das Informatik als Studienfach, das ist eine andere Nummer, ja, aber als Nutzer braucht man sowas nicht in der Schule lernen. Übrigens auch, finde ich, bräuchten wir unseren Studenten, wenn ich da die Designer sehe, nicht irgendwelche in den Lehrveranstaltungen irgendwelche Programme beibringen. Warum denn? Das können sie sich doch selbst beibringen. Das ist doch Verschwendung von Lehrmitteln. Ja. Sind sie in der Lage, selber zu lösen? An der Stelle sind Dinge, ja, laufen da in eine falsche Richtung. Ich glaube, dass wir da klüger beraten wären, wenn wir darauf setzen, dass die Leute in der Lage sind, wenn man sie gut genug rüstet, ja, sich mit vielen Fragen, die sie im Berufsleben beschäftigen werden oder im Studium beschäftigen werden, von ganz alleine klarkommen, ohne dass sie jemand an die Hand nimmt. Ja. Zu viel an die Hand nehmen führt, glaube ich, manchmal nicht zum Ziel. Nun gut, Sie haben eine Frage. Wettbewerb.
Wettbewerb. Mhm. Ich muss mal kurz sagen, Wettbewerb ist eigentlich
Okay, Sie weisen darauf hin, dass der Wettbewerbsgedanke an den Hochschulen womöglich ein Import aus den USA ist, wo sich die Hochschulen ja über Spenden finanzieren würden. Diese These wird uns immer wieder erzählt, sie ist falsch. Sogar eine Elite-Universität wie Harvard finanziert sich über 60% mit Staatsmitteln. Das ist eine der Chimären, die man hier in der Hochschulpolitik gerne hochhält. Das ist einfach falsch. Die amerikanischen Universitäten sind sogar dann, wenn sie privat sind, zu einem ordentlichen Teil staatsfinanziert. Aber Sie haben schon recht, das Spendenwesen, die Werbeeinnahmen und so weiter spielen natürlich dort eine größere Rolle. Ja, völlig klar. Ja, an der Stelle ist die Antwort für mich auch wieder sehr klar. Ja, Amerika ist Amerika und Europa ist Europa. Und Deutschland ist Deutschland. Wir haben zum Teil viele unserer guten bildungspolitischen Einrichtungen wurden zum Beispiel in die USA importiert. Ja, viele Ideen von Humboldt finden Sie heute an den amerikanischen Universitäten stärker gelebt als bei uns. Vielleicht sollten wir uns da auf unsere Stärken und Wurzeln wieder besinnen. Ich jedenfalls bin der Ansicht, dass wir bei unseren Grundideen, ja, nicht wie wir sie zurzeit ausfüllen, das ist eine andere Diskussion, was wir in den letzten 20 Jahren an den Hochschulen so inszeniert haben, da scheint mir vieles etwas schwer nachvollziehbar. Aber im Kern die Idee, dass Bildung eine Staatsaufgabe ist, mit dieser Idee habe ich überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Ich halte es für gut und richtig. Übrigens, wenn es in unserem Land keine Staatsaufgabe wäre, dann wäre der Arbeitersohn Volker Friedrich jetzt hier heute Abend nicht. Ja? Ganz einfache Sache. Also ich bin, wenn Sie so wollen, gefärbt, bin ein Profiteur dieser Situation und gebe es auch gerne zu. Nun gut, ja bitte.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, waren Sie selbst nicht in dieser Kommission an diesem Hause, die diese sieben tiefsinnigen, tiefschürfenden Begriffe eruiert hat. Stimmt das?
Ja. Sehr nett. Also Sie weisen darauf hin, dass diese, Sie haben mich gefragt, ob ich beteiligt war an dieser Wertefindungskommission in der Form nicht. Das ist aber, das werfe ich niemandem vor, das ist ein Zufall, wenn Sie so wollen. Das ist nichts, was ich kritisieren würde. Und Sie sagen, zumindest der erste Wert sprudelnd hätte ja schon Wirkung gezeigt bei mir. Das ist ein nettes Kompliment, das Sie mir machen. Ich möchte allerdings sagen, das macht mich fast schon wieder depressiv. Weil wenn ich wirklich diese Begriffsliste gebraucht hätte, ja, um in meinem Metier vielleicht ein bisschen was zu formulieren, was an so einem Abend womöglich auf Widerhall stößt, dann wäre es tatsächlich alles zu spät. Ja. Also von daher, vielleicht ja, schadet es nichts, sprudelnd zu sein. Ich glaube aber nicht, dass das irgendein Wert ist. Es ist ein nettes Wort, mit dem wir assoziativ spielen können, aber es sagt nichts aus. Ja, und es sagt auch nichts über eine Hochschule aus, es differenziert uns nicht von anderen. Also die Uni beispielsweise, es ist ja ein Differenziator, ja, der uns auch von anderen Hochschularten differenziert. Also die Uni ist definitiv in Konstanz nicht sprudelnd. Sie ist auch nicht authentisch, nicht visionär, nicht respektvoll. Was haben wir noch im Gepäck? Ich weiß es nicht, ich vergesse die immer. Entschuldigung, das ist einfach, diese Behauptung ist so respektlos, dass man sofort eigentlich sagen muss, oh je, was haben wir da nur für ein Blödsinn gequatscht. Ja? Aber man achtet nicht darauf, was man quatscht. Und das kommt raus. Quatsch. Ja? Und das war das, was ich Ihnen heute Abend an diesem Beispiel erzählen wollte. Um es nochmal klarzumachen, diese Beispiele sind Legion. Ich wollte aber nicht eins nehmen von woanders, wo ich nicht dazugehöre, sondern von einem Club, zu dem ich gehöre. ja, um einfach auch da das zu betreiben, was ich unter Kritik verstehe, nämlich nicht nur jemand anderen irgendwas Nachteiliges vielleicht zu sagen, sondern auch in dem eigenen Umfeld damit zu beginnen. Nun denn, aber wenn Sie es unbedingt sprudelnd haben möchten, vielleicht kommen Sie im nächsten Jahr wieder, im nächsten Semester. Es wird wieder eine Vortragsreihe geben. Diese sprudelnde Hochschule hat mir tatsächlich eine Finanzierung zugesagt. Das freut mich gar sehr. Und ich kann Ihnen jetzt zum Abschluss dieser Reihe dann auch schon verraten, worüber wir uns im nächsten Semester unterhalten werden. Die Reihe des nächsten Semesters wird den Titel tragen, die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Und womöglich setzen wir dieses Gespräch von heute Abend dann ein bisschen fort. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Ich schließe jetzt hier mit. Dankeschön.